Servus und herzlich willkommen zu Systemgorilla, deinem Import und Export von Problemlösungen. In unserem heutigen Podcast, der erste in einer Reihe, möchte ich mich dem Thema Onboard-Diagnose widmen. Und da wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, was ist eigentlich Onboard-Diagnose? Der Normalmensch ist damit schon einmal in Berührung gekommen, wenn er in seinem Auto gesessen hat und so eine gelbe Warnlampe angegangen ist. Die sah dann so ein bisschen aus wie so ein Abgassymbol oder so ein Motor oder jeder sieht da drin was anderes in diesem Ding. Und diese Lampe, die sagt dir, irgendwas ist mit meinem Auto. Ich denke, und jetzt hört sich's vielleicht auch noch komisch an oder fährt komisch. Ich denke, ich sollte in die Werkstatt fahren. Ja, wie kam es denn da jetzt zu dieser blöden Lampe, die dich vielleicht schon ein paar Mal aufgeregt hat in deinem Autoleben? In den 70er Jahren ist der Enthusiasmus über das Autofahren in den amerikanischen Weststaaten sehr stark ausgeufert. Also insbesondere in Kalifornien hat man an verschiedenen Stellen festgestellt, dass wenn sehr viele Autos auf der Straße sich gleichzeitig bewegen, die Luftqualität gleichzeitig deutlich schlechter wird. Und das natürlich alle betrifft, die dort leben, ja, ob sie Auto fahren oder nicht. Und so hat man zum Schutz der Bevölkerung damals gesagt, dass Autos Abgasbehandlungssysteme benötigen. Denn das, was wir da in die Umwelt entlassen haben, hat an manchen Stellen in Los Angeles zum bekannten Los Angeles Smog geführt. Der Nebel des Grauens. Und als dann die ersten Abgassysteme kamen, man kann sich das so vorstellen, so ein Katalysator zum Beispiel, das ist von außen jetzt einfach nur ein langes Blechrohr oder Stahlrohr. Und da siehst du nicht viel, aber wenn du da jetzt mal reinschauen würdest, dann würdest du drin so eine Art von Gipsbetonstein vorfinden. Das nennt man einen Monolithen. Der ist meist aus Keramik und da sind ganz viele Löcher drin. Du kannst also auf der anderen Seite zwar nicht durchschauen, weil diese Löcher sehr, sehr klein sind, aber du hast so eine Keramikstruktur und da schickst du dein Abgas durch, dein unbehandeltes Abgas schickst du dahin durch und dieses Abgas, das schlägt dann links und rechts sozusagen an diese Kanalwändchen dran. Und diesen Effekt nutzt du dir später, um das Abgas nachzubehandeln. Was du nämlich machst, ist, du tust eine Beschichtung in diesen Monolithen rein. Eine Beschichtung aus Edelmetallen. Kann man sich schon vorstellen, dass das ein gewisses Preisthema auch ist, wie ich da nun beschichten kann oder nicht, wie teuer meine Edelmetalle gerade sind. Und wenn die Wände vom Katalysator nun beschichtet sind, dann laufen die heißen Abgase an diesen Edelmetallen entlang und können, wie in einem Katalysator üblich, zu einer erhöhten Reaktionsgeschwindigkeit führen. Das bedeutet, dass sich die Abgase in ihre Einzelbestandteile zerlegen lassen und dann zu unschädlicheren Abgasen hinten raus konvertieren lassen. Das ist also wesentlich besser für die Umwelt, wenn so ein Ding funktioniert. Und man muss dazu wissen, dass dieser monolithische Raum, dieser Abgaskonverter, also der Katalysator, ein bestimmtes Betriebsfenster braucht. Und zwar braucht er eine bestimmte Temperatur, mit der er gut konvertieren kann. Alles abseits dieser Temperatur, da konvertiert er einfach nicht mehr gut, da ist der Wirkungsgrad sehr schlecht. Und zum Zweiten braucht er auch eine gute Abgaszusammensetzung, die ihm vornherein gegeben wird, weil ansonsten ist sein Konvertierungsverhalten eben auch schlecht. Also grundsätzlich eine tolle Idee, so einen Gipsbetonstein zu nehmen und da Abgas durchzuschicken und das zu konvertieren. Aber man merkt schon, das ist schon etwas aufwendiger, das dem so zuvor zu sortieren, dem Katalysator, dass er damit gut arbeiten kann. Insbesondere hat man eben dann, nachdem man diese Sachen eingebaut hat, also festgestellt, bei der fahrenden Bevölkerung ist man häufig auch in Bereichen des Betriebszustands unterwegs gewesen, wo dieser Katalysator eben nicht unbedingt diese Temperatur gesehen hat, die er brauchte und wo der Katalysator nicht unbedingt die richtige Zusammensetzung an Abgas vorne dann gekriegt hat. Das gemeinsam mit der Tatsache, dass so ein Ding, je älter das wird, und du musst dir vorstellen, da geht vielleicht 1000 Grad heißes Abgas vorbei, der wird die ganze Zeit davon angeströmt. Der altert. Ganz klar, wie wir im UV-Licht, so altert das Ding, wenn das die ganze Zeit über 100.000 oder 200.000 Kilometer Abgas zieht. Und so ist dessen Effektivität für die Herstellung von einem unschädlichen Abgas bei so einem Katalysator eben auch sehr stark laufzeitabhängig und davon, was der in seinem Leben gesehen hat. Und als man das rausgefunden hat, eben auch wieder damit, da ging so eine Euphorie los, okay, jetzt kommen die ganzen Katalysatoren in die Autos und dann wird alles gut, dann haben wir kein Problem mehr mit Abgas. Und im nächsten Schritt, als das dann sich nicht ganz so einstellte, diese Technik-Euphorie und die Vision damit, hat man dann angefangen zu sagen, gut, es ist ja eh jeder Katalysator, jeder Cut in jedem Auto ein bisschen anders, unterschiedlich alt, vielleicht unterschiedlich beschichtet von Anfang an, vielleicht sehr unterschiedlich gefahren worden. Also muss man das im Auto individuell überwachen. Und das, meine Damen und Herren, war die Geburtsstunde der Onboard-Diagnose. Onboard-Diagnose. Da wird also onboard, also auf einem Fahrzeug selber, ständig eine Diagnose gemacht. Und was ist eine Diagnose? Eine Diagnose ist am Ende eine Feststellung, ob da ein Fehler vorliegt oder nicht. Beim Menschen, bei der medizinischen Diagnose das gleiche wie bei der technischen Diagnose. Man schaut einfach auf bestimmte Symptombilder und bildet sich daraus ein Urteil. Beim technischen muss man dazu halt sehr viel mitmessen und interpretieren im Fahrzeug, während man rumfährt. Gut. Und das Ziel von dieser Onboard-Diagnose war nun also festzustellen, sind diese komplexen Systeme, die übrigens rund um den Katalysator immer ausufernder wurden, immer mehr Technik mit reinbrachten, immer breiter wuchsen, auch von ihren Anforderungen her, wie sie wann nun welches Abgas konvertieren sollen. Und dazu braucht es dann viele neue Bauteile und Funktionen in der Software. Ja, und in dieser ganzen Zeit hat man eigentlich anfangs immer nur ein Ziel verfolgt, nämlich den Kunden im Fehlerfall zu einer Werkstatt zu bewegen, damit es schnell abgestellt werden kann und wir hier nicht mit schlechten Katalysatoren umherfahren. Tolle Geschichte eigentlich, gell? Problem ist, diese Lampe, die du da siehst, Teil der Onboard-Diagnose, die steht am Ende für tausend verschiedene Ursachen, sodass dir als Kunden gar nicht klar sein kann, wie kritisch ist das jetzt eigentlich? Oder muss ich damit jetzt sofort zur Werkstatt oder sofort stehen bleiben? Neuere Autos sagen dir das, aber grundsätzlich die Lampe und ihre Fähigkeit, die hat das nicht so richtig im Kreuz. Und damit ist das ein bisschen unklar für den Kunden, was er dort eigentlich als Fehler vorliegen hat. Und ähnlich unklar kam das an anderer Stelle auch der gesetzgebenden Behörde CARB. Die haben also nämlich gesagt, am Ende steuern wir also mit dieser Lampe das Kundenverhalten im Fehlerfall und damit auch die Abgasqualität und die Luftqualität bei uns. Da wollen wir doch jetzt genau wissen, wer redet im Auto alles mit dieser Lampe? Wer also hat die Fähigkeit, diese Lampe einzuschalten, auszuschalten, flackern zu lassen? Genau, wer kann das? An dieser Stelle möchte ich in ein Industrieprojekt von mir einsteigen. Das nennt sich die Ritter der Wirkkette. Und du hörst jetzt hier nur den ersten Teil und es wird im folgenden Podcast dann weitergeführt. Die Ritter der Wirkkette. Es gab also diesen kleinen Kaufmann namens Bimmer. Der hat schon immer Autos verkauft, dieser Bimmer. Und die waren auch immer gut. Die Qualität war super und sie wurden überall gern gesehen. Und insbesondere im kalifornischen Königreich war es dem Kaufmann Bimmer wichtig, seine Autos zu verkaufen, denn dort gab es gute Kunden für ihn. Und so war es besonders schwierig, als der böse kalifornische König Carb von ihm auf einmal viel mehr verlangte. Er wollte nämlich genau in die Autos reinschauen können. Er wollte jede einzelne Verbindung in so einem Auto kennen und darüber Bescheid wissen, wie das sich mit dieser Lampe verhält. Wie diese Verbindung also auf die Lampe einwirken kann, geht die Lampe ein oder aus, die du dort siehst? Uff, das war schwierig für den Kaufmann Bimmer, denn er wusste ganz genau, dass dieses System der Onboard-Diagnose, dieser Katalysatoren und der ganzen Software dahinter, Das war ein 35 Jahre altes System, das war ständig weiterentwickelt worden. Die Leute der ersten Stunde, die alle Intentionen noch kannten, die waren schon nicht mehr da. Und dann fing man pragmatisch einfach an, alle Stapel zusammenzutragen. Alle Stapel mit Papierseiten, die irgendeine Aussage darüber machen konnten, wie es in so einem Auto alles miteinander verbunden ist. Und als man alle Stapel beieinander hatte für ein Auto, da kamen über 30 Meter Höhe zusammen. Wer sollte sich sowas anschauen? Dieser König Karp, was der sich einbildet, wie soll das gehen? Da gab es doch überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendeine Aussage damit zu verfassen, ohne dass sich 100 Mann gleichzeitig diesem Stapel nähern, weil schnell will er es auch noch haben, sonst droht er, dass der Kaufmann Bimmer seine Autos nicht mehr verkaufen darf. Und so zogen die Ritter der Wirkkette los. Sie machten sich auf, die Wirkzusammenhänge in einer Software zu erkunden, um dem König Karp das zu geben, was er wollte. Die Ritter der Wirkkette, sie waren ohne Werkzeug, als sie loszogen. Sie waren ohne Geld und sie waren zu zweit vor 30 Meter Papierhaufen. Das mit dem Werkzeug war ein großes Problem, denn wie soll denn ein Mensch diese 30 Meter durchlesen und am Ende noch wissen, was er gelesen hat und alles Gelesene auch verbinden? Es war auch nicht klar, wie das eine Maschine tun sollte an der Stelle. Geld war ein noch viel größeres Problem. Es war ja nie eingeplant worden, was König Karp sich da so alles einfallen lässt. Und auf einmal brauchte man vielleicht neues Werkzeug. Zuerst wurde ausprobiert, was viele ausprobiert hatten, den Stapel zu lesen. Aber das ging nicht. Es brachte jedoch Erkenntnisse, dass das irgendwie anders gehen muss. Es kam also die Idee auf, dass die Softwareprogramme im Auto doch auch wissen müssten, wer zu dieser ominösen Mill-Lampe zeigt. Da stand man dann auf einmal nicht mehr vor 30 Meter Papierstapel, sondern vor 30 Millionen Zeilen Programmcode. Einen Vorteil hatte das Ganze. Von Programmcode weiß man, Maschinen können das verarbeiten. Er ist ja für Maschinen gemacht. Also könnte das ja vielleicht eine Maschine alles einlesen und dann diese Verbindungen herausarbeiten. Das war dann die Idee. Aber woher sollte denn jetzt diese Maschine kommen? Und wer sollte sie bauen? Was sollte das alles kosten? Und wer muss dazu überhaupt unterstützen, dass sowas funktioniert? Da waren einfach nur Fragen über Fragen zu diesem Zeitpunkt und es mussten Pläne geschmiedet werden. Die Ritter der Wirkkette mussten sich also was ausdenken. So, hier zum Ende der Ritter der Wirkkette für den heutigen Podcast. Ich kann dir versichern, dass die Geschichte noch ein paar interessante Wendungen nimmt. Freue mich über dein Zuhören. Ich hoffe, du hast ein bisschen was über die Komplexität dieser Mill-Lampe mitnehmen können. Diese ärgerliche Lampe in deinem Auto, die manchmal angeht, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst. Um genau zu sein, kann man die nie gebrauchen. Aber vielleicht hast du auch gesehen, dass da eine Heerschar von Leuten dahinter arbeiten, dass alles gut funktioniert und wir eine gute Luftqualität genießen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wende dich mit deiner Frage an systemgorilla.com. Dein Import und Export von Problemlösungen. Ciao, ciao.